Wir sind in der Weihnachtszeit und wir werden uns auch heute Morgen mit einem Thema beschäftigen, was zu Weihnachten gehört. Ich habe als Überschrift gewählt: Weihnachten, Gott wird Mensch, um uns zu erlösen. Es gibt in der englischen Kirche eine Tradition, dass am Weihnachtstag ein Gottesdienst gehalten wird, also nicht nur, aber ganz zentral im King's College in Cambridge. Das wird von der BBC dann überall übertragen. Und das Besondere an diesem Gottesdienst ist, da passiert eigentlich nichts, außer dass 9 Bibeltexte vorgelesen werden und zwischendurch werden Weihnachtslieder gesungen. Und diese 9 Bibeltexte finde ich schon inspirierend, wie sie das machen. Das fängt an mit 1. Mose 3, mit dem Sündenfall. Dann geht es weiter, dann kommen Texte aus dem Jesaja, wo der Erlöser angekündigt wird, der kommen soll. Dann kommen auch die Texte, die wir üblicherweise mit Weihnachten verbinden, Lukas 2, es begab sich aber zu der Zeit und die Hirten auf dem Feld. Und den Abschluss und Höhepunkt bildet dann Johannes 1, Vers 1 bis 14. Das ist ein Text, der bei uns üblicherweise nicht so mit Weihnachten in Verbindung gebracht wird. Und mit diesem Text wollen wir uns heute Morgen etwas beschäftigen. Ich lese euch den ganzen Text vor, auch wenn ich nachher nur auf ein paar Verse davon eingehen werde. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Was uns hier in diesen Worten geschildert wird, ist die größte Geschichte, die jemals erzählt wurde. Und jemand hat gesagt, das ist auch die größte Geschichte, die überhaupt nur denkbar ist. Und wir wollen uns heute Morgen ein bisschen rein vertiefen in diese Geschichte. Und ich habe es in 3 Punkte unterteilt. Das erste ist, im Anfang war das Wort, Jesus ist Gott, der Schöpfer. Wir haben es gelesen, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Johannes, der Autor, der dieses Evangelium geschrieben hat, war einer von den Jüngern Jesu. Er hat mit Jesus gelebt und er hat mitbekommen, dass Jesus Dinge tut, die man nur als Wunder bezeichnen kann. Und er hat auch erlebt, dass Jesus einen Anspruch erhebt, der weit über das hinausgeht, was im Alten Testament die Propheten so an Anspruch erhoben haben. Im Alten Testament, wenn dort ein Prophet von Gott gesandt war, dann trat er üblicherweise auf und sagte, so spricht der Herr. Was ich euch jetzt sage, das kommt nicht von mir, das sage ich im Auftrag Gottes. Jesus sagte, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Jesus selbst hat diese Autorität und er sagt von seinen Worten, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus hat auch gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer mich sieht, sieht Gott den Vater. Und Johannes fasst alles das zusammen, indem er sagt, im Anfang war das Wort. Und das Wort steht hier für Jesus. Das wird am Ende des Abschnitts deutlich, wenn davon die Rede ist, dass das Wort Mensch wurde. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus ist der allmächtige Gott. Und deshalb ist diese Geschichte, die hier in diesen Versen drinnen steckt, die gewaltigste Geschichte, die überhaupt denkbar ist. Mein zweiter Punkt heißt eben, Gott wird Mensch. Im Vers 14, da heißt es, und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Gott wird Mensch, um uns zu erlösen. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat mal einem seiner Figuren in seinen Texten die Worte in den Mund gelegt, das ist eine Geschichte, die kann sich kein Mensch ausdenken. Das ist eine Geschichte, die kann sich nur Gott ausdenken. Und ich glaube, da ist was dran. Natürlich gibt es in der griechischen Mythologie zum Beispiel genug Geschichten, wo irgendwelche Götter sich verwandeln und dann auch unter den Menschen sind. Aber das ist was völlig anderes. Die Götter der griechischen Mythologie, das sind im Grunde genommen Menschen mit einigen Superkräften. Auch Zeus ist nicht der Schöpfer des Universums. Und wenn Zeus in diesen Geschichten jetzt seine Superkräfte verwendet, um zum Beispiel sich in einen Stier zu verwandeln, um ein Mädchen, das ihm gefällt, zu entführen, eine gewisse Europa oder irgendwelche sonstigen Geschichten, ja, so Gedanken können Menschen schon mal durch den Kopf gehen. Auch, dass man diese Superkräfte vielleicht nicht für eigennützige Zwecke verwendet, sondern um anderen zu helfen. Okay, das kann einem schon mal einfallen. Aber dass der Schöpfer des Universums, der uns selbst, diese ganze Welt, all das gemacht hat, dass der Mensch wird, und zwar wirklich Mensch, und sogar noch mehr sich dann von uns an ein Kreuz nageln lässt. Also das ist so jenseits von allem, was einem eigentlich so einfallen kann, dass ich Kierkegaard zustimmen würde, das ist etwas, das kann sich eigentlich kein Mensch ausdenken. Wir haben vor ein paar Wochen hier im Philipperbrief uns eine Stelle angeschaut in Philipper 2, auf die ich nochmal zu sprechen kommen möchte. Da geht es nämlich genau darum, Philipper 2, Verse 6 bis 8. Christus war in der Gestalt Gottes. Er war Gott in allem gleich, er stand auf einer Stufe mit ihm und nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt irgendwie, die Anne hat es ja gerade angesprochen, an Krisengebiete denkt. Also wenn man sich da so ein bisschen reinversetzt, ja, dann ist man eher froh, dass man hier in Deutschland in relativ geordneten Verhältnissen lebt, dass man eine Wohnung hat, die soweit intakt ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand würde von mir verlangen, dass ich das verlasse und in so ein Krisengebiet gehe, und zwar wirklich, um da auch zu leben. Also der Gedanke ist mir sehr unangenehm. Ich meine, vielleicht, wenn man irgendwo im Warmen sitzt, überkommt einen mal so ein gewisser Heldenmut und man denkt, ja klar, würde ich schon. Aber wenn ich mal eine Stunde draußen im Kalten und Feuchten gefroren habe und mir dann vorstelle, ich würde in irgendeinem Trümmerhaus wohnen, ohne Heizung und ohne Strom, also da ist nichts mehr mit Heldenmut. Was könnte jemanden veranlassen, sowas zu machen? Also Pflichtgefühl, denke ich, reicht da nicht aus. Also bei mir reicht es zumindest nicht aus. Man macht vielleicht so manches aus Pflichtgefühl, okay, ja. Aber dass man wirklich alles aufgibt und in ganz unangenehme Verhältnisse geht, da gehört mehr dazu. Und wenn Jesus, was ja noch sehr viel krasser ist, eine perfekte Umgebung verlässt, um Mensch zu werden, um für uns in schlimme Verhältnisse, die für ihn schließlich am Kreuz enden, zu gehen, da muss mehr dahinter sein als Pflichtgefühl. Das ist jetzt mittlerweile schon viele Jahre her. Da war ich bei einem Schüler zu Hause zu Gast und ich saß mit der Mutter da zusammen und wir hatten vor uns so eine Isolierglasscheibe und dahinter war der Garten und da war es relativ in der Nähe so ein kleiner Teich. Und dann sagte mir die Mutter, ja, als mein Sohnemann noch so ein kleiner Knirps war, da saß ich auch genau hier, wo wir jetzt sitzen. Und dann sah ich, dass mein Sohn in den Teich fällt. Ich stehe auf, gehe zu dem Teich, hol meinen Sohn raus. Erst danach habe ich gemerkt, dass ich durch die Isolierglasscheibe gegangen bin. Beeindruckend, was für Kräfte Liebe freisetzen kann. Aber ich vermute mal, das können viele von uns nachvollziehen. Also wer Kinder hat bestimmt, und ich weiß nicht, was ihr sonst für ein Verhältnis zu Kindern habt, aber sonst stellt euch irgendjemanden vor, den ihr wirklich liebt, der euch wirklich am Herzen liegt. Ja, das ist ein Stück weit nachvollziehbar, dass man da aus einem Impuls zu retten, zu helfen, Sachen macht, die man sonst gar nicht für möglich halten würde. Wenn Gott Mensch wird, was wir jetzt hier an Weihnachten feiern, dann ist der Grund, dass er uns liebt. Dass er uns so sehr liebt, dass er dazu bereit ist. das ist etwas, was man wahrscheinlich nur teilweise wirklich erfassen kann. Aber wenn wir das erfasst haben, dann verändert das unseren Blick auf Gott und dann verändert das unseren Blick auf die ganze Welt. Der Schöpfer des Universums sitzt nicht irgendwo da weit draußen und guckt sich mehr oder weniger erfreut oder auch verärgert an, was hier alles so läuft und zieht vielleicht zum Schluss noch Bilanz. Nein, der Schöpfer des Universums liebt mich, liebt dich so sehr, dass er dazu bereit war. Dass er bereit war, eine wunderbare Umgebung zu verlassen, um wohin zu gehen, wo es wirklich unangenehm ist, wo es für ihn wirklich unangenehm ist. Wenn ich das vor Augen habe, das verändert meinen Blick auf das Leben, meinen Blick auf die Welt, meinen Blick auf Gott, auch meinen Blick auf mich selbst. Nun ist es so, dass uns das mehr oder weniger deutlich vor Augen stehen kann. Und Paulus ist sich dessen bewusst und er betet mal im Epheserbrief für die Epheser und im Grunde genommen für alle. Und dann sagt er, ich bete zu Gott, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Was soll das bewirken, dass wir durch seinen Geist am inneren Menschen gestärkt werden? Damit der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe und Wurzel gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Also Paulus betet, dass Gott uns mit seinem Geist erfüllt, damit wir von ihm erfüllt sind und damit wir erkennen, die Liebe, die Erkenntnis eigentlich übersteigt. Und ich denke, wir werden das nie im vollen Umfang erfassen. Aber Paulus betet dafür und ich glaube, wir können auch dafür beten, dass Gott uns die Augen des Herzens öffnet, dass wir möglichst viel davon erfassen. Und je mehr wir davon erfassen, je mehr ich davon erfasse, je mehr ich mich davon prägen lasse, umso mehr werde ich auch von Gott verändert. Das macht etwas mit uns, das gibt uns, wie gesagt, eine ganz andere Perspektive auf dieses Leben. Jesus ist der Schöpfer, Jesus ist für uns Mensch geworden und dann kommt mein dritter Punkt, der ist in dem Text ein bisschen mittendrin. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Jesus kam in sein Eigentum, Jesus wurde Mensch, Jesus hat die Erlösung für uns geschaffen. Das stellt jeden Mensch, dem Jesus begegnet, vor eine Entscheidung. Nämlich vor die Entscheidung, was mache ich jetzt damit? Und hier werden zwei Möglichkeiten genannt, ich nehme ihn auf oder ich nehme ihn nicht auf. Wenn ich ihn nicht aufnehme, muss ich dazu gar keine bewusste Entscheidung treffen. ich muss nur einfach nichts machen. Also wenn mir jemand ein Geschenk anbietet, dann kann ich es entweder nehmen oder ich kann es nicht nehmen. Um es nicht zu nehmen, muss ich gar nichts machen. Da muss ich einfach nur drüber hinweggehen. Ich muss auch gar nicht ausdrücklich erklären, behalt dein Krempel doch für dich, bin ich nicht interessiert dran, muss ich gar nicht ausdrücklich machen. Es genügt, dass ich es einfach nicht annehme. Und wenn Jesus uns begegnet mit seiner Botschaft, dann kann ich es entweder annehmen oder ich kann einfach nichts machen. Ich kann natürlich auch ausdrücklich erklären, kann sagen, lass mir mal Ruhe mit dem Zeug, da will ich nichts mit zu tun haben, kann ich auch machen. Muss ich aber gar nicht. Ich kann einfach darüber weggehen. Das ist die Entscheidung, in die jeder Mensch, der mit Jesus, mit seiner Botschaft konfrontiert wird, gestellt ist. Das Schöne ist, ich kann das aber auch annehmen. Ich kann ganz bewusst zu Jesus hingehen und kann sagen, ich danke dir dafür, dass du das für mich gemacht hast. Ich danke dir dafür, dass du all meine Schuld, alles, was ich falsch gemacht habe, die Folgen davon getragen hast. Und das will ich jetzt ganz bewusst für mich in Anspruch nehmen. Ich nehme dich jetzt auf. Man kann das ganz bewusst in einem Gebet so formulieren für sich. Man kann das aber auch in Gegenwart von anderen machen. Und sagen, jawohl, ich will das bewusst machen. Und da soll ruhig jemand dabei sein. Das hilft mir vielleicht, mir nachher das deutlich zu machen, ja doch, das habe ich gemacht. Bei mir ist das schon viele Jahre her, wie ihr vielleicht ahnt, aber ich weiß noch, dass ich im Jahr drauf, wo auch aufgefordert wurde, ja, wer von euch will Jesus in sein Leben aufnehmen, wusste ich, ja doch, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich das aber nicht immer so fühle. Also vielleicht geht es euch auch so, aber ihr fühlt euch wahrscheinlich auch nicht immer toll. Und ihr fühlt auch nicht immer, wenn ihr zu Jesus gekommen seid, wenn ihr wisst, ich bin ein Kind Gottes, ihr fühlt euch vielleicht nicht immer so. Das ist normal. Ich vermute mal, dass wir keinen Millionenerben hier unter uns haben, wenn doch, auch gut. Aber die anderen können sich das ja mal vorstellen. Ja? Stell dir vor, deine Eltern sind irgendwie Multimillionäre und haben dir, also du kriegst ein Erbe, das weißt du. Das ist auch notariell alles geklärt. Wenn jetzt morgens der Wecker klingelt, zu früh, wie du findest, und du dann mal ganz tief in dich reinhörst, ob du wirklich ein Millionenerbe bist, fühlst du das jetzt? Naja, du fühlst dich bisschen lätschig, ja? Bist vielleicht überhaupt nicht gut drauf. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich muss mal tief in mich reinhören, dann wirst du denken, oh Mist, die Millionen sind weg. Schade eigentlich. Mensch, Katastrophe. Was würdet ihr zu jemandem sagen, der jetzt zu euch kommt und sagt, ey Mensch, heute Morgen, ich fühle mich so, meine Millionen, alles ist weg. Ja, dann würdet ihr wahrscheinlich nicht sagen, oh nein, Katastrophe, fühl noch mal in dich rein. Nein, ihr würdet sagen, ey, überleg doch mal. Ja, das ist völlig wurscht, wie du dich jetzt gerade fühlst. Den Millionen ist das egal, ob du heute gut oder schlecht drauf bist. Das ist da völlig unabhängig davon. Und im Gegenteil, erinnere dich doch mal dran. Du musst dir keine großen Sorgen machen, was jetzt die Steuer, das Finanzamt dir da zurückmeldet, vielleicht noch was nachzahlen oder weiß der Geier was. Kannst du ganz entspannt sehen, die Millionen sind da. Wir fühlen uns, auch wenn wir Kinder Gottes sind, nicht immer toll. Das ist normal. Aber dass Gott unser Vater ist, dass Gott unendlich an uns interessiert ist, dass er bewiesen hat, dass wir ihm nicht egal sind, das ist unabhängig davon, wie wir uns jetzt gerade fühlen. Und die Lösung ist nicht, dass ich jetzt ein bisschen tiefer in mich reinfühle und gucke, ob da doch irgendwas zu finden ist, sondern dass ich mir vor Augen halte, wie die Dinge denn tatsächlich sind. Und wenn ich mal wieder zu unserem Millionenerbe jetzt zurückkehre, je mehr er sich dessen wieder bewusst wird, umso weniger werden ihn auch Kleinigkeiten, sagen wir mal, finanzieller Art beunruhigen, weil er weiß, das ist eigentlich etwas, worüber ich mir keine großen Sorgen machen muss. Wenn ich diesen Schritt zu Jesus gemacht habe, wenn ich mein Vertrauen auf ihn gesetzt habe, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann ist Gott auf meiner Seite. Paul Gerhardt hat das mal in einem Lied zum Ausdruck gebracht, was ich schon seit vielen Jahren sehr schätze. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Ist ein bisschen altes Deutsch, klar, aber ich glaube, ihr versteht's noch. Was können mir Menschen tun? Oh ja, die können schon manches tun. Doch, so ist es jetzt gar nicht. Es ist gar nicht so, dass ich jetzt Superkräfte habe und da einfach mitten durchlaufe und keiner kann mir was. Und doch ist Gott auf meiner Seite. Und doch haben ganz viele Menschen das auch erlebt, dass Gott in den schrecklichsten Umständen da ist. Ich erinnere mich jetzt gerade, wir hatten die Woche im Alpha-Kurs so ein Video gesehen, wo von Corrie ten Boom die Rede war, eine holländische Christin, die in Ravensbrück im KZ war. Schlimme Sachen. Und die aber berichtet, dass in dieser Situation Gott da war. Das heißt nicht, dass sie sich immer toll gefühlt hat. Das heißt nicht, dass nirgends Probleme waren. Aber sie hat in dieser Situation erlebt, dass Gott da ist. Weihnachten heißt, Gott ist Mensch geworden, um uns zu erlösen. Das ist die gewaltigste Botschaft, die überhaupt denkbar ist. Der Schöpfer der Welt wird Mensch und stirbt für mich und dich. Wenn ich das im Glauben in Anspruch nehme, wenn ich Jesus im Glauben annehme, dann werde ich ein Kind Gottes. Oder wenn ich das gemacht habe, dann bin ich ein Kind Gottes. Gott ist mein Vater, Gott ist auf meiner Seite. Das ist nicht garantiert, dass ich mich immer toll fühle, aber Gott ist auf meiner Seite. Und je mehr Gott mir die Augen dafür öffnen kann, umso mehr sehe ich die ganze Welt in seinem Licht. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du tatsächlich dieses Unfassbare getan hast, dass du die Herrlichkeit verlassen hast, dass du Mensch geworden bist, dass du dich hast anspucken lassen, annageln lassen, dass du einen schrecklichen Tod für mich gestorben bist, aus Liebe zu mir, aus Liebe zu uns. Und danke, dass wir zu dir gehören dürfen und dass du auf unserer Seite bist. Amen.